Lieblingsbücher, der Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Sprechen wir über alles, was das Leben lesenswert und das Lesen lebenswert macht.
Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Podcast Lieblingsbücher, dem Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Auf diese neue Folge haben Sie ja ein bisschen warten müssen, umso mehr freue ich, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Sabine Metzger und diese Bücher habe ich Ihnen heute mitgebracht. Perfect Day von Romy Hausmann, den neuen Roman von meiner Lieblingsautorin Delphine Vigeon, der den Titel trägt Die Kinder sind Könige, von Christine Bilkau Nebenan und Habichtland von Florian Knöppler. Beginnen möchte ich heute einmal mit dem Thriller Perfect Day von Romy Hausmann. Ich liebe Thriller immer dann, wenn sie mehr zu bieten haben als nur die reine Geschichte. Und bitte, dieses Mehr soll nicht in der dramatischen Lebensgeschichte der ermittelnden Kommissare bestehen, die ja meist ein ganzes Bündel an Problemen und Traumata mit sich herumschleppen. Und das alles ist bei Perfect Day nicht der Fall. Denn im Mittelpunkt steht die etwa 20-jährige Anne. Ihr Vater, der 55-jährige Philosophieprofessor Walter Lesniak, wird vor ihren Augen verhaftet. Der Vorwurf? Er sei der sogenannte Schleifenmörder, der seit 14 Jahren Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren entführt, die dann grausam ums Leben kommen. Rote Bänder weisen jeweils der Polizei die Wege zu ihren Leichen. Anne ist sofort klar, dass es sich dabei um einen Justizirrtum handeln muss. Und sie macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Seit dem Tod ihrer Mutter, die starb, als sie noch ein kleines Mädchen war, kümmert sich ihr Vater aufopferungsvoll und liebevoll um sie. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis und so setzt sie alles dran, die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. Immer wieder gibt es in dem Buch Rückblenden auf Annes glückliche Kindheit. Sie verfasst hier kleine Aufsätze, die unterschiedliche Gefühle beschreiben. Eine Kostprobe. Traurigkeit. Anne, 7 Jahre alt. Es stimmt gar nicht, dass man immer weinen muss und einem die Nase läuft, wenn man traurig ist. Manchmal sitzt die Traurigkeit auch viel tiefer in einem Menschen drin und klemmt die Leitung für seine Tränen einfach ab. Das fühlt sich sehr kalt und dunkel an, so als würde man in einem Burgturm sitzen, so ein alter Burgturm wie bei Rapunzel in meinem Märchenbuch, aber ohne Fenster. Und es gibt auch keine Tür, man friert sehr und die Kälte macht einen ganz schlapp und müde. Man will raus aus dem Turm, weil man noch weiß, dass draußen die Sonne scheint. Aber man kann nicht raus, weil man vergessen hat, wo der Ausgang ist. Und so beschreibt sie im Laufe des Buches ganz unterschiedliche Gefühle. Traurigkeit, Wut, Freude, die ganze Bandbreite ist dabei. Da ihr Vater ja Philosophieprofessor war, gibt es auch immer wieder philosophische Exkurse. Das hat mir besonders gut gefallen. Platons Höhlengleichnis kommt in dem Thriller genauso vor wie Sokrates philosophische Thesen. Daneben gibt es dann noch Einschübe, die mit Wir betitelt sind und die Perspektive des Schleifenmörders beschreiben. Eine vierte Perspektive sind Passagen eines in der Zukunft geführten Interviews mit dem Mörder. Perfect Day ist schon der dritte Psychothriller von Romy Hausmann und wieder einmal hat sie bewiesen, dass ihr dieses Genre wirklich liegt. Sie spielt gekonnt mit unseren Erwartungen und Gefühlen und mit den Perspektiven und den Tücken der Wahrnehmung. Sie sollten nicht allzu zart beseitet sein, um dieses Buch zu lesen, aber dann ist es wirklich packend und beste Unterhaltung. Romy Hausmann, Perfect Day. Erschienen bei DTV, hat 414 Seiten und kostet 16,95 Euro. Das nächste Buch, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist Habichtland von Florian Knöppler. Ein ungemein vielschichtiger Roman, der ganz stark davon lebt, was ungesagt bleibt. Es geht um das Nichtsprechen, das Schweigen innerhalb einer Familie, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Wir schreiben das Jahr 1941. In Kronsnest, einem kleinen Ort in der Elbmarsch, leben Hannes und seine Frau Lisa mit den beiden Kindern, der 7-jährigen Marie und dem 9-jährigen Niklas. Sie alle leben sehr zurückgezogen auf ihrem Hof. Die politischen Diskussionen der Zeit wollen sie eigentlich nicht an sich heranlassen. Aber besonders Lisa gelingt das immer schlechter. Hannes hingegen ist hin und her gerissen. Einerseits möchte er seine Familie beschützen und andererseits möchte er auch für das stehen, was er für richtig hält. Die beiden entfremden sich immer mehr, können nicht mehr offen miteinander sprechen. Und dann kommt auch noch Mara zurück nach Hause, Hannes' einstmalige große Liebe. Mit ihr kann er reden. Über Musik, über Gedichte, aber auch über Ängste und Gefühle. Die Stimmung in der Region wird immer unberechenbarer. Man hört von unmenschlichen Verhörmethoden in Elmshorn, von behinderten Kindern, die verschwinden. Eine Magd, die sich in einen polnischen Zwangsarbeiter verliebt hat, ist in Gefahr. Grausamkeiten und die zwischenmenschliche Kälte nehmen zu. Und die Erfolge der Wehrmacht werden groß gefeiert. Man kann einander nicht mehr vertrauen. Lisa geht beispielsweise immer mit 2 Taschen bepackt in den Ort, damit sie einen guten Grund hat, den Hitlergruß zu verweigern. Und dann sind da diese wunderbaren Dialoge, bei denen so vieles unausgesprochen bleibt, bei denen die Haltung dahinter eher erahnt werden muss. Der Roman zeigt, wie große Politik das private Leben beeinflusst. Er zeigt die Ambivalenz, die in jedem von uns steckt. Keine der Figuren ist nur gut oder böse, sondern alle sind Kinder ihrer Zeit und haben gute Gründe für ihr jeweiliges Handeln. Und trotz der Dramatik im Großen, das Leben findet auch im Kleinen statt. Glück bedeutet auch, einen Hund auf seinen Füßen liegen zu haben, eine starke Tasse Kaffee, ein Gedicht oder eine Vogelfeder. Trotz oder gerade wegen des Wahnsinns, der um einen herum tobt. Ganz besonders schön fand ich auch die Landschafts- und Naturbeschreibung von Florian Knöppler. Aus seinen Sätzen klingt eine große Liebe zur Natur und zur Tierwelt. Sinnlich und bildhaft, aber auch klar und eingängig beschreibt er die herben Landstriche, die er übrigens sehr gut kennt, weil er seit rund 17 Jahren dort in der Gegend wohnt. Er beschreibt die Flora und Fauna, das Wetter, die Jahreszeiten. Wer Flügel hatte, war im Himmel, so heißt es an einer Stelle, und konnte allem entkommen. Das wünscht man Hannes und seiner Familie, dass sie Flügel haben, allem zu entkommen. Florian Knöppler, Habichtland, erschien im Pentagon Verlag, hat 314 Seiten und kostet 24 Euro. Das nächste Buch spielt auch in Norddeutschland. Nebenan der neue Roman von Christine Bilkau. Darin geht es um das Leben in einem Dorf am Nord-Ostsee-Kanal. Die Region hat sich verändert. Kinos schließen, Einzelhandelläden machen dicht, die Innenstädte veröden oder, wie Christine Bilkau es beschreibt, unaufhaltsam vertrocknet das Zentrum. Da helfen auch die Putztage für Schaufenster nichts, wie sie neulich veranstaltet worden sind. Durch die blitzeblanken Fenster sieht man die schäbigen Teppiche und die leeren Regale nur noch deutlicher. Und dann das Kaufhaus. Ein Jahrzehnt Leerstand. An diesen Ort zieht Julia mit ihrem Mann Nico, beide Ende 30. Sie ziehen aus Hamburg hierher, haben genug vom Großstadtleben. Julia hat in dem verwaisten Stadtzentrum einen Keramikladen eröffnet. Am liebsten jedoch ist sie ohne Kundschaft und verkauft ihre Keramik online. Was jedoch in erster Linie ihr Leben bestimmt, sie wünscht sich vergebens ein Kind, setzt alle Hebel in Bewegung, um schwanger zu werden und folgt scheinbar glücklichen Familien auf Instagram. Sieht deren glücklichen Gesichter beim Kuchenbacken, fiebert mit bei den angekündigten Schwangerschaften und blickt neidvoll auf die inszenierte, heile Welt der Instagram-Mütter. Im Haus ihr gegenüber wohnt auch eine solche scheinbar glückliche Kleinfamilie. Oder vielleicht muss man auch eher sagen, wohnte, denn plötzlich steht das Haus leer, viel zu lange, als dass die Familie im Urlaub gefahren sein könnte. Die Familie mit den 3 Kindern scheint spurlos verschwunden zu sein. Dieses Haus ist der Dreh- und Angelpunkt des Romans. Es ist Anlass, dass sich die Geschichten 3er Personen kreuzen. Nicht nur Julias Gedanken kreisen um diesen Ort, auch Astrids Geschichte ist mit diesem Haus verknüpft. Astrid ist Anfang 60, Ärztin und Mutter von 3 erwachsenen Kindern. Sie hat ihr ganzes Leben an diesem Ort zugebracht und kümmert sich jetzt liebevoll um ihre alte Tante. Obwohl sie eigentlich bodenständig und im Leben verankert zu sein scheint, wird sie plötzlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Seit einiger Zeit erhält sie anonyme Drohbriefe und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Auf einmal fühlt sie sich verfolgt und hat Angst, abends durch die vertrauten Straßen zu gehen. Und dann ist da noch ein kleiner Junge, von dem niemand weiß, wo er plötzlich herkam und wo er hingehört. Sie alle 3 kreisen umeinander, alle auf der Suche nach Zugehörigkeit und dann doch wieder abgeschreckt von zu viel Nähe. Wie immer gelingt es Christine Bilkau in spröden, klaren Sätzen, die kleinen, feinen Risse der Gesellschaft aufzudecken, das leise Unbehagen, der kleine Misston, der im Bekannten mitschwingt. Schwer fassbar und noch wenig konkret benennbar. Und wieder spielt das Wohnen eine große Rolle, die Verortung des Zuhause-Seins in den eigenen 4 Wänden. In ihrem Debütroman Die Glücklichen ging es um ein junges Paar, das sich nach der Geburt seines Sohnes die Miete für die teure Altbauwohnung im gentrifizierten Hamburg nicht mehr leisten konnte und fast daran zu zerbrechen drohte. Hier steht das verlassene Haus der Nachbarsfamilie im Mittelpunkt. Auch in ihrem 3. Roman seziert die 1974 in Hamburg geborene Autorin sehr scharfsichtig und feinfühlig gesellschaftliche Prozesse. Christine Bilkau erzählt leise und unaufdringlich und frei von jedem Pathos. Christine Bilkau, Nebenan, erschienen bei Luchterhand, hat 288 Seiten und kostet 22 Euro. Während Julia in Christine Bilkers Roman sehnsuchtsvoll den Bilderbuchfamilien auf Instagram und YouTube folgt, schildert uns Delphine Vigeon die genaue Gegenseite. In Die Kinder sind Könige geht es um das Leben der beiden Kinder-Influencer Kimmy und Sammy. Im Hauptteil des Romans sind sie 8 bzw. 6 Jahre alt. Ihre Eltern präsentieren sie tagtäglich auf YouTube und Instagram. Begonnen hat das alles ganz harmlos. Melanie war nach der Geburt ihrer Tochter Kimmy ziemlich gelangweilt von diesem Pariser Vorstadtleben. Und da sie schon immer einen Faible für Reality-Shows hatte, startete sie einen YouTube-Kanal. Am Anfang ging es bei Happy Recree um niedliche Kinderbilder aus dem Bilderbuchhaushalt. Dann kam das sogenannte Unboxing dazu. Die Kinder müssen vor laufender Kamera Geschenke auspacken oder bestimmte Süßigkeiten essen. Im Laufe der Zeit steigerte sich das zu einer Art häuslichen Reality-Show. Kein Schritt der Kinder bleibt unkommentiert. Die Community stimmt ab, welche Turnschuhe Kimmy tragen soll oder mit welchem Spielzeug Sammy spielen soll. Kimmy und Sammy werden zu geliebten kleinen Stars einer Million Menschen umfassender Community. Seit kurzem hat Kimmy immer weniger Lust, sich filmen zu lassen. Ein Umstand, den ihre Mutter Melanie auf keinen Fall akzeptieren kann, denn nicht zuletzt lebt die ganze Familie von den Werbeeinnahmen. Sie tut das als eine Laune Kimmys ab. Denn wie könne man die unendliche Liebe, die ihnen aus dem Netz entgegenkommt, als Last empfinden? Denn in Wahrheit hat sie in den letzten 4 Jahren wahnsinnigen Spaß gehabt. Happy Recree war ein Geschenk, das sie ihrer Familie gemacht hatte. Ein Geschenk, das Glanz in ihren gemeinsames Leben gebracht hatte. So interpretiert Melanie das. Was gibt es Schöneres, als schon mit 8 Jahren reich und berühmt zu sein, fragt sie sich. Doch plötzlich verschwindet Kimmy nach einem Versteckspiel spurlos. Wie soll man einen Verdächtigen ausmachen bei einem Kind, das Tausende von Menschen kennen und mehrfach täglich sehen? Fragt sich die ermittelnde Polizeibeamtin Clara. Diese, Clara, ist das genaue Gegenteil von der Glamour-Mutter Melanie. Sie denkt analytisch und einfühlsam und führt privat ein sehr zurückgezogenes Leben. Für die Bearbeitung dieses Falls schaute sie sich hunderte Stunden von YouTube-Videos von dieser glücklichen Familie an. Und sie reagiert auf diese irrealen Szenen mit immer größer werdender Fassungslosigkeit. Die sozialen Netze zensieren Bilder von Brüsten und Po's. Aber für einen Klick, ein Herz oder einen hochgereckten Daumen zeigte man seine Kinder und seine Familie, erzählte man sein Leben. Jeder war zum Administrator seiner Selbsterstellung geworden und diese ein unverzichtbares Element der Selbstverwirklichung. Und wer genau da die Antwort lag? In dem Aufeinanderprallen der Welten? Zwischen dieser virtuellen Welt mit ihren Regeln und Idolen und ihrer eigenen, in der diese Bilder märchenhaften Überflusses und vorgetäuschter Freude nur Angst und Traurigkeit auslösten. Claire dachte an das kleine Mädchen, ständig. An dieses kaum wahrnehmbare Zurückweichen ihres Körpers. An ihren Blick, wenn ihre Mutter mit dem Handy in der Hand den Raum betrat. Diesen Blick, der eine Zehntelsekunde lang nach dem Ausgang suchte. Dieser Roman ist viel mehr als ein Kriminalfall. Es geht um öffentlichen Narzissmus, es geht aber auch darum, wie viel Macht Eltern über ihre Kinder haben dürfen. Wo finden die Bedürfnisse der Kinder Gehör? Bei den Kinderinfluencern geht es um eine Missbrauchsvariante, die sich Liebe nennt. Im dritten Teil des Buches wagt de Vigeon eine Vorausschau. Kimmy und Sammy sind 20 Jahre älter. Was hat dieser öffentliche Narzissmus in ihrer Kindheit mit ihnen gemacht? Welche Spätfolgen tragen sie? Delphine Vigeon gilt als eine der wichtigsten Stimmen der französischen Gegenwartsliteratur. Ihre Werke behandeln immer unbequeme Themen der Gesellschaft. Oft stehen Kinder im Mittelpunkt ihrer Erzählungen. Sie hat ein untrügliches Gespür dafür, was unsere Gesellschaft im Innersten bewegt. Und das beschreibt sie mit kühler Genauigkeit und poetischer Empathie. Delphine Vigeon, Die Kinder sind Könige. Aus dem Französischen übersetzt von Doris Heinemann, erschienen bei Dumont. Das Buch hat 317 Seiten und kostet 23 Euro. Und wenn Sie zu diesem Buch noch andere Meinungen hören möchten, dann lege ich Ihnen unseren YouTube-Kanal Heimann TV ans Herz. Meine beiden Kolleginnen Maike Nordholt und Christina Wagner tauschen sich dort über dieses Buch aus, aber auch regelmäßig auf witzige und absolut unterhaltsame Weise über alles, was die beiden am Lesen begeistert. Umso schöner, dass ich die beiden heute im Interview in meinem Podcast habe. Herzlich willkommen.
Heute habe ich zwei Buchhandelskolleginnen zu Gast, Maike Nordholt und Christina Wagner. Maike, ich glaube, du bist ja meines Erachtens die jüngste Filialleitung damals bei Heimann gewesen. Denn du hast doch noch während deiner Ausbildung die Leitung der Buchhandlung in Winterhude übernommen. Wie war denn das eigentlich so?
Das war total spannend. Das war total schön. Ich war am Ende meiner Ausbildung. Ich hatte, glaube ich, noch ein paar Monate und wollte gerne bleiben. Und dann haben die Chefs mir sozusagen eine Filiale angeboten, weil sie das gerne machen wollten und man ja nie weiß, wann da wieder sozusagen was frei wird. Und dann bin ich in die kleinste Filiale nach Winterhude gegangen und da bin ich auch noch.
Aber es ist ja schon eine ganz schön große Verantwortung, ne? So früh schon so eine Verantwortung für Leute, für Menschen, für Bücher zu übernehmen. Was hat dich da so gereizt?
Auf jeden Fall. Also ich finde es besonders in Winterhude schön, weil man alles hat, also ja auch alle Warengruppen da hat, mal ein Buch in der Belletristik empfiehlt, mal was im Kinderbuch, also alles irgendwie können muss und unter einen Hut bekommen muss und dann auch ja nicht so viele Mitarbeiterinnen hat, aber trotzdem natürlich diese Personalverantwortung und ja, also man wächst so mit seinen Aufgaben und mir macht es Spaß, immer eine Herausforderung zu bestehen sozusagen.
Christina, du und Maike, ihr kennt euch aus der Ausbildung. Was war denn damals deine Entscheidung, Buchhändlerin zu werden?
Tatsächlich war das, dass ich in Berlin ein Praktikum gemacht habe bei einer Buchhandlung. Ich hatte erst ein Semester Latein und Kunstgeschichte studiert und dann aber schon gleich am Anfang irgendwie gemerkt, ich würde lieber richtig ins Leben, richtig arbeiten, mal weg von der Schulbank und habe dann noch während des Studiums in Berlin im Literaturhaus, da ist auch eine Buchhandlung drin, die verbunden ist mit meiner Kindheitsbuchhandlung Schleichers in Dahlem-Dorf. Und darüber bin ich dann in das Praktikum gekommen, erstmal im Literaturhaus und habe dann für mich entdeckt, dass das genau das ist, was ich machen möchte. Es war immer schon so ein Kindheitstraum, aber erstmal so ganz, ja, wie man sich das so ausmalt als Kind, so ein bisschen illusorisch, träumerisch. Und dann habe ich gemerkt, das ist tatsächlich toll, einfach auch mit diesen vielen Themen, mit denen man im Buchhandel in Berührung kommt, diese ganze Bücherwelt. Ich war immer schon büchersüchtig, kann man sagen. Und so ist es dann gekommen, dass ich gesagt habe, Buchhändlerin ist mein Weg. Witzigerweise ist mein Uropa, der war auch Buchhändler, der hatte eine Buchhandlung in St. Louis. Das habe ich aber, wusste ich zwar irgendwie schon, aber das kam dann erst wieder richtig ins Bewusstsein, als die Entscheidung gefallen war und meine Oma dann sagte, Mensch, das ist ja toll, trittst du in die Fußstapfen. Also es liegt ein bisschen im Blut.
Okay, also es liegt ja in den Genen, die Buchhandlung, aber heute machst du ja was ganz anderes, ne? Buchhandlung ist ja jetzt nur noch so ein Spielbein von dir.
Ja, tatsächlich. Ich habe ja meine Ausbildung dann zusammen mit Maike, also Maike war da ein bisschen vor mir, noch in der Eppendorfer Filiale fertig gemacht. Und ich hatte dann für mich so überlegt, ich hatte noch so einen Wissenshunger und dachte, wenn ich jetzt nicht studiere, dann werde ich das nie machen wahrscheinlich. Und deshalb habe ich dann noch ein Psychologiestudium angefangen. Bin jetzt auch schon fertige Psychologin, mache jetzt gerade noch einen Master und Top für ein Jahr in Rechtspsychologie und dann, ja. Ich finde aber tatsächlich, beides macht mich aus. Also wenn ich mich irgendwo vorstelle, sage ich auch immer, ich bin Buchhändlerin. Das ist irgendwie für mich immer noch was sehr, sehr Wichtiges, weil das tatsächlich ja wirklich zu meiner Person dazugehört und auch mich komplett macht. Auch jetzt im Studium genieße ich das sehr, immer noch diese Fluchten zu haben in die Bücherwelt und auch ganz konkret in die Buchhandlung rein.
Ja, und Rechtspsychologie hat ja auch wieder viel mit Literatur zu tun, ne? Also wenn man sich so manche Krimis anguckt, da hat das ja schon eine ganz große Bedeutung eigentlich auch.
Auf jeden Fall. Und man muss auch gerne lesen wollen. Also zum Beispiel, wenn man Gutachten macht, ist eine wichtige Voraussetzung, gerne schreiben, weil man einfach sehr viel schreibt am Schreibtisch. Aber auch vor allem gerne lesen, weil man wahnsinnig viel Akten auf dem Schreibtisch bekommt und die sich teilweise aber so spannend lesen wie ein Krimi. Ja.
Also ich meine, abgesehen davon, dass man euch in der Buchhandlung entdeckt, aber wer bei uns bei Aufgeblättert gewesen ist im Thalia-Theater im November, der kennt euch beide ja von der ganz großen Bühne. Da habt ihr ja ganz eloquent eure Lieblingsbücher des Jahres vorgestellt. Aber ich glaube, ja noch bekannter seid ihr eigentlich durch euren YouTube-Kanal HeimannTV. Ihr habt fast 1000 Abonnenten und wunderbare Kommentare. Ich zitiere mal so ein bisschen. Schöne Buchvorstellungen. Ihr solltet das viel öfter machen. Dein Buch ist gerade bei mir auf dem Nachttisch wieder gelandet. Vielen Dank für diese tolle Empfehlung. Ihr beiden seid die Praline unter den Booktubern. Ich liebe es, euch zuzuhören. Eva World wartet hier schon. Also ein Buchtipp von dir wartet und jeder wartet auf die nächste Folge von euch. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Booktuberinnen zu werden?
Weißt du das noch, Christina? Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat.
Doch, ich weiß es tatsächlich noch. Das war, ich glaube, du warst ganz frisch Filialleiterin und ich so gegen Ende meiner Ausbildung. Und dann haben wir uns zusammen mal mit Herrn und Frau Heimann getroffen mit der Fragestellung, wie kann man Bücher einem jüngeren Publikum näher bringen? Weil ja so dieses klassische Lesungsformat ist zumindest bei vielen Jüngeren nicht so im Kopf, dass es das überhaupt gibt, dass man Autoren treffen kann. Und da hatten wir dann so ein bisschen überlegt, macht man vielleicht was mal irgendwo im Theater explizit für junge Leute so. Und ich glaube, es war tatsächlich deine Idee, Maike, dann zu sagen, lass uns YouTube mal machen, weil das ja ein Medium ist, was so in unserer Generation so gebräuchlich ist und ja, jeder irgendwie kennt und auch ich persönlich, ich gucke halt schnell, wenn mich irgendwas interessiert, gibt es dazu was bei YouTube oder eben auch bei Instagram, aber vor allem im YouTube, wenn ich jemanden mal sehen will, was erfahren möchte. Und darüber ist es dann gekommen. Also das ist tatsächlich mal so an einem Nachmittag geboren, die Idee.
Wir haben uns dann tatsächlich am Anfang auch in der Winterhuder Filiale getroffen und dann aber schnell gemerkt, da ist es sehr dunkel und können wir natürlich auch erst nach Ladenschluss machen. Und das ist für die Kamera natürlich nicht ideal. Und deswegen haben wir es jetzt in den privaten Raum gelegt, sodass die Bücherregale, die man im Hintergrund sieht, dann entweder meine oder die von Christina sind. Und das ist ganz witzig, weil wir da auch schon Kommentare bekommen haben, weil jemand da ein Buch entdeckt hat und dann fragt, könnt ihr nicht dazu auch noch mal was sagen? Oder das habe ich auch so gerne gelesen, das ist ganz witzig.
Ach, das ist ja cool, aber dann gucken die Leute ja richtig genau hin, was da so alles steht, ne? Das hätte ich gar nicht gedacht.
Würde ich aber auch machen, oder mache ich auch, wenn ich solche Videos gucke. Und dann kann man so einen kleinen privaten Einblick haben, das ist ja auch ganz interessant.
Es war tatsächlich gerade neulich, ich habe hier ein Buch stehen, Morphin, das ist so sehr recht groß drauf gedruckt und das leuchtet tatsächlich immer so ein bisschen hervor in den Videos und dazu kam dann auch eine konkrete Frage.
Wonach sucht ihr denn überhaupt eure Bücher aus, die ihr vorstellt? Also ihr habt ja schon immer so ein bisschen so einen roten Faden, ja, oder ein Thema und oder so eine Richtung. Ergibt sich das eher so oder nehmt ihr euch das richtig vor?
Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal nehmen wir uns das tatsächlich vor, aber also wir sprechen immer vorher drüber, was wir so gelesen haben in letzter Zeit und manchmal fällt uns dann direkt schon ein Thema ein. Also wir lesen nicht extra dafür, das sind die Bücher, die wir gelesen haben. Aber wenn wir uns treffen, bringen wir so alles mit und dann kann man das oft schon so in Themen aufteilen. Also da, obwohl wir ganz unterschiedliche Sachen lesen, passt das dann ganz gut. Und oft sind auch Bücher dabei, die wir dann beide gelesen haben, sodass wir auch so ein kleines Format haben. Das ist jetzt noch nicht so ganz ausgereift, aber ein Buch, zwei Leserinnen, dass wir sozusagen ein Buch vorstellen und dann unsere unterschiedlichen Meinungen dazu.
Auch immer so ein spannender Prozess tatsächlich, wenn wir uns treffen und haben wir beide immer so 6, 8 Bücher ungefähr dabei. Und irgendwie ist es manchmal ganz seltsam, dass sich das so wie eine Fügung zusammenstellen lässt, dann, dass wir merken, Mensch, da ist doch so der gemeinsame Nenner, vielleicht dieses Thema oder das spielt in einer ähnlichen Zeit oder der Leseeindruck ist bei den beiden Büchern doch irgendwie ähnlich, auch wenn die Bücher jeweils einen ganz anderen Zugang erstmal haben. Also das ist auch, finde ich, für uns immer eine spannende Entdeckung, also immer unsere halbe Stunde, die wir so vorab planen, was mal, welche Gruppierung machen wir denn für die Videos, dass sich das oft so findet.
Also wirklich so wie in der Literatur dann eigentlich auch, ne? So dass sich so die Wege finden und das Buch den Leser findet und bei euch auch das Buch dann den YouTuber findet. So hört sich das ja so ein bisschen an, ne? Wann ist denn eure nächste Folge? Wann geht die denn viral? Könnt ihr dazu was schon sagen? Oder welche Bücher ihr da vorstellt?
Ich glaube, es ist noch nicht ganz klar. Wir müssen jetzt mal, müssen mal wieder was drehen tatsächlich. Wir sind ja nicht so der YouTube-Kanal, der so jeden Tag, jede Woche ein Video hochlädt. Wir versuchen es ja so einen Monatsrhythmus zu machen. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel wir sonst so auf dem Zettel haben.
Was ist denn deine Empfehlung jetzt für das nächste, Maike? Was liegt denn gerade bei dir auf dem Nachttisch?
Also was ich zuletzt gelesen habe und was man schon kaufen kann, ist eine Wiederentdeckung aus den 60ern. Ein Buch, was erstmals auf Deutsch erschienen ist. Thomas Savage, Die Gewalt der Hunde. Das spielt in den 20ern in Montana und es geht um zwei Brüder, die auf einer Ranch leben, so ein ganz hartes Farmleben führen und ihr eher so gleichförmiges Leben wird aus den Fugen gebracht, weil der eine Bruder plötzlich und ganz unerwartet heiratet und diese Frau auf die Ranch bringt. Und das wird sehr düster und das mag ich sehr.
Und Christina, was liegt bei dir auf dem Nachttisch und was kannst du empfehlen?
Ich habe was von der Backlist sozusagen. Es ist ein altes Buch und auch schon längere Zeit veröffentlicht. Der Tod von Klaus Wagenbach hat bei mir jetzt so den Anstoß gegeben, das mal zu lesen. Und ich habe es mir tatsächlich dann auch zu Weihnachten gewünscht gehabt. Englische Exzentrika von Edith Sitwell. Ich habe von ihr oder über sie mal ein sehr schönes Buch gelesen. Die Frau hinter dem Vorhang, das habe ich auch, meine ich, sogar bei YouTube mal vorgestellt, von Veronika Peters, Und dieses englische Exzentrika, Edith Sitwell war selber eine Exzentrikerin par excellence. Und das Buch beschreibt verschiedenste, schrille Persönlichkeiten, gerade aus Großbritannien, die durch ihre Art, durch ihr Aussehen, durch ihr Gehabe eben aus der Menge hervorgestochen sind. Das sind wie so kleine Mini-Biografien in einer ganz feinen, sehr schön übersetzten Sprache und kann ich auch gerade als Nachttischlektüre tatsächlich sehr gut empfehlen, weil das so häppchenweise sehr amüsant ist und man dann eben mal einsteigen kann in eine schrille Welt.
Ja, prima. Vielen herzlichen Dank. Wenn man euch beiden zuhört, dann hört man die Liebe zu Büchern und zum Lesen und auch zu den Leserinnen und Lesern irgendwie total bei euch raus. Also danke, dass ihr hier wart und danke auch, dass ihr diesen YouTube-Kanal macht. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die nächsten Empfehlungen, die ihr abgibt.
Generation Goldfisch.
Unsere Bestseller in 9 Sekunden. Diejenigen von Ihnen, die diesen Podcast kennen, wissen, was es mit dieser Rubrik auf sich hat. Der Mensch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden. Ich lege zur Beschreibung unserer Bestseller noch eine drauf. Und das entspricht dann der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches. Los geht's. Kategorie Belletristik. Nino Haritschwili, das mangelnde Licht. Zwischen den feuchten Wänden der Tiblisser Altstadt werden Ende der 1980er Jahre 4 sehr unterschiedliche Mädchen zu Freundinnen. Der neue Roman der preisgekrönten georgischen Autorin erzählt ihre Geschichte und die Geschichte ihres Landes. Kategorie Taschenbuch. Natalie Fergie, die Nähmaschine. Fred stößt im Nachlass seines Großvaters auf eine über 100 Jahre alte Nähmaschine. Darin versteckt Stoffproben und Nähjournale seiner Urgroßmutter. Sie erzählen vom Alltag und den Schicksalen der Frauen in Freds Familie und werden sein Leben für immer verändern. Kategorie Krimi. Klaus-Peter Wolf, Ostfriesensturm. Der 16. Fall für Ostfrieslands Top-Ermittlerin Anna-Katharin Klaassen. Diesmal scheint es sich um Morde aus dem Bereich des organisierten Verbrechens zu handeln. Es beginnen schwierige Ermittlungen, die durch die Bedingungen einer Pandemie noch um ein Vielfaches erschwert werden. Kategorie Sachbuch. Janosch, Wondrak für alle Lebenslagen. Wondrak weiß auf alles eine Antwort. Die besten Zeichnungen seiner Kolumne für das Zeitmagazin erscheinen jetzt in einem Reklamheftchen. Herr Janosch, wie geht man den kleinen Problemen des Alltags an? Und wie steht es mit den großen Fragen des Lebens?
Und, was liest du so?
Fehlen darf natürlich auch nicht Ihre Leseempfehlung. Diesmal habe ich mich in Eppendorf umgehört.
Zurzeit habe ich aber leider noch nicht angefangen. Ich lese gerade Nashorn Nirvana. Das ist ein Buch über Namibia. Und da bin ich leider noch nicht drin, aber es liegt schon auf dem Nachttisch.
Und ist das ein Sachbuch oder ist das ein Roman?
Das ist mehr so ein Roman, aber so auch witzig gemacht.
Was hat Sie dazu bewogen, das Buch auf Ihren Nachttisch zu legen?
Ich reise gerne nach Namibia und da gibt es so einige Bücher drüber, Hummeldumm und also was. Und alles, was so ein bisschen damit zu tun hat, lese ich da ganz gerne. Weil man die Städte kennt, die Orte kennt, die da so gesagt werden, das ist dann immer so, als ob man da ist.
So, meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, Sie haben schöne Leseanregungen bekommen und wie immer freue ich mich über eine Rückmeldung oder über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Schreiben Sie mir gerne Ihre Meinung an metzger@bücher-heimann.de. Die E-Mail-Adresse sowie alle Infos zu den vorgestellten Büchern finden Sie wie immer in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Jetzt lasse ich Sie nicht noch mal so lange warten. Ihre Sabine Metzger.